Guten Morgen. Zu Beginn möchte ich nochmal mit uns beten. Gott, wir haben dir das zugesungen, dass wir von dir leben. Gerade jetzt, in dieser super spannenden Zeit, in der es so politisch rund geht, weltweit, in unserem Land und das Persönliche auch immer wieder dazugehört. Wir leben davon, dass du redest, dass du da bist, dass du dich zeigst, dass du dich irgendwie greifbar und sichtbar machst. Und so bitte ich dich darum, dass du das heute in diesem Gottesdienst tust, dass wir das erleben, wie du da bist, mitten in dem, was unser Leben ausmacht. Du versprichst es sogar, dass du deine Worte losschickst, um das zu tun, was du mit ihnen vorhast. Deine Worte aus der Bibel reden lässt, mitten in das Heute hinein. Und auch das ist ein Wunder, über das wir nicht verfügen. Und wir bitten dich, dass du es heute tust. Amen. Ich möchte euch, wie es Julia schon gesagt hat, heute weiter mitnehmen in diese Reihe, die wir gerade gemeinsam im Bezirk haben, unter diesem Titel, wenn ihr mir in der Technik helft. Yay, da geht's los. Hier gemeinsam anders unterwegs. Wir sind heute schon in der vorletzten Einheit. Gemeinsam anders unterwegs. Es geht darum, dass wir miteinander die Kapitel 3 bis 9 aus der Apostelgeschichte angucken. Es ist die spannende Geschichte, wie Christen miteinander leben in einem Umfeld, das so komplett anders tickt als sie selber. Und deswegen eben gemeinsam, nicht nur irgendwie alleine, sondern gemeinsam, auch als Gemeinde, anders, weil sie eben einen dicken Unterschied zwischen sich selbst und ihrem Umfeld erleben und unterwegs deswegen, weil sie merken, hey, wow, Gott schickt uns in Situationen, die wir nicht unbedingt auf dem Zettel hatten und sie sind genötigt, flexibel zu bleiben, dorthin zu gehen, wo Gott sie hinschickt. Kurz zusammengefasst, es geht darum, als Nachfolger von Jesus gemeinsam in einer Welt zu leben, die ganz anders tickt. Und heute, nachdem letzte Woche Marcel gepredigt hat, das um Apostelgeschichte 8 ging, machen wir heute nochmal zeitlich einen kleinen Schritt zurück. Wir gehen nochmal zurück in das Kapitel 5, der Abschnitt, den wir heute haben, ist ein bisschen länger. Apostelgeschichte 5, 17 bis 42. Und um den zu verstehen, macht es Sinn, nochmal kurz entweder in deiner analogen Papierbibel oder in deiner digitalen Handybibel nochmal kurz ein bisschen nach oben zu swipen, hier zu wischen oder nach hinten zu blättern, was davor so kam, um irgendwie nochmal zu wissen, was um alles in der Welt ist hier los. Weil das, was du heute liest, hat eine Vorgeschichte. Und diese Vorgeschichte, wenn du eben nach vorne blätterst oder am Wischen bist, beginnt in Kapitel 3. Es beginnt da damit, dass Petrus und Johannes in Jerusalem hoch in den Tempel gehen. Und an einem Tor sitzt ein Gelähmter, der dort seit Jahr und Tag sitzt. Und es passiert eben das, dass Petrus diesen Mann heilt durch die Kraft von Jesus. Der Mann kommt mit ihnen mit in den Tempel, in diesen riesigen Vorhof. Er hüpft, er rennt, er springt. Die Leute kommen zusammen und sagen, das ist doch derselbe, der immer an der Tür gesessen ist. Ja, es ist dieser Mann von diesem Tor, der war immer da. Warum läuft er? Die letzten 20 Jahre ist er nicht gelaufen. Und Petrus benutzt diese Situation, um von Jesus zu reden. Er sagt, die Kraft, durch die dieser Mann geheilt worden ist, ist Jesus Christus. Er ist Gottes Sohn, er ist von uns am Kreuz gestorben, nach 3 Tagen wieder auferstanden. Durch ihn werdet ihr Teil von Gottes Familie. Das ist Apostelgeschichte 3. Und dann geht es weiter zu Apostelgeschichte 4. Und dort geht es darum, dass Petrus und die anderen für diese Aktion riesig Druck und Stress bekommen. Petrus und Johannes, die werden vor den Hohen Rat gezerrt. Und der Hohe Rat, das ist so ein Gremium, das ist so eine Mischung, ein bisschen sowas von Bundesregierung, nur zum Teil, und ein bisschen was von Vatikan. Ja, so ungefähr ist die Mischung. Sie sind diejenigen, die den Tempel in Jerusalem managen, die dafür Verantwortung haben und die eigentlich im Land wahnsinnig viel regeln, was nicht die römischen Besatzer managen und was auch jetzt der jüdische König nicht regelt. Die haben wahnsinnig viel Macht. Die haben so viel Macht, so wissen das die Jünger selber, dass vor ein paar Monaten fast gar, dass sie es hinbekommen haben, dass Jesus stirbt, dass das ganze Volk in Jerusalem aufgepeitscht wird, damit Jesus ins Kreuz kommt und dort stirbt. Es sind Leute, die Macht haben. Und vor diese Männer mit Macht werden sie gezerrt und sie bekommen das ganz deutlich gesagt, redet nicht mehr von Jesus. Redet nicht mehr von Jesus. Und Petrus und Johannes, die gehen wieder heim. Sie treffen sich mit den anderen Christen und sie beten miteinander und sie beten bemerkenswerterweise nicht um Sicherheit, sondern sie beten um Mut. Sie beten um Mut und sie gehen weiter jeden Tag in den Tempel, es passieren Wunder. Sie reden von Jesus. Auf gut Deutsch, sie tun all das, wovon der Hohe Rat gesagt hat, lasst es. Ja? Sie haben das eine gesagt bekommen und sie tun das komplett andere. Und an genau der Stelle knüpft der Text von heute an, als sie das komplett andere tun, als das, was ihnen gesagt wird. Und so gucken wir uns das Stück für Stück an. Wir beginnen mit den Versen 17 bis 21. Ihr könnt es hier mitlesen. Da heißt es, der hohe Priester und seine Leute, die Gruppe der Sadduzäer, also diesen Teil von diesem Hohen Rat, die wurden eifersüchtig auf diese Erfolge. Und deshalb beschlossen sie, einzugreifen. Sie ließen die Apostel, also Petrus, Johannes und die anderen Nachfolger von Jesus, hier festnehmen und ins öffentliche Gefängnis zu werfen. Aber in der Nacht öffnete ein Engel des Herrn die Gefängnistüren, führte sie hinaus und sagte, geht in den Tempel und stellt euch dort vor das Volk. Verkündet die Botschaft von dem Leben, das Jesus gebracht hat. Und die Apostel gehorchten. Früh am Morgen gingen sie zum Tempel und lehrten dort. Und inzwischen waren der Hohepriester und seine Leute im Ratsgebäude eingetroffen. Sie ließen den jüdischen Rat einberufen und zusammen mit allen Ältesten des Volkes Israel. Und dann schickten sie die Tempelwache ins Gefängnis, um die Apostel zu holen. Und die finden dort nur einen leeren Raum. Jetzt wird es richtig, richtig dick ernst, weil die Menschen, diese Männer mit Macht, die benutzen ihre Macht. Sie lassen ihre Muskeln spielen, haben die Apostel nochmal festnehmen lassen. Die haben versucht, sie wirklich öffentlichkeitswirksam ruhig zu bekommen. Und was diese Männer, was Petrus, Johannes und die anderen in dieser Nacht im Gefängnis machen, es steht nicht da, aber bekommen nicht gesagt, ob sie Gott um Hilfe bitten, ob sie klagen, ob sie hoffnungsvoll sind oder was auch immer. Aber sie machen in dieser ganzen Situation eine sehr bemerkenswerte Sache. Dass in diesem Moment, als Gott sie durch so einen Engel hier wieder aus dem Gefängnis wieder rausbringt, dass sie sich nicht verstecken, dass sie nicht weggehen, sondern sie machen genau das, was der Engel zu ihnen sagt. Und was der Engel zu ihnen sagt, ist, macht genau das Gleiche wie vorher. Ja? Die hatten auf dem Tempelvorplatz, diesem riesigen Bereich, von Jesus geredet. Sie wurden dafür ins Gefängnis gesteckt. Der Engel holt sie raus und sagt zu ihnen, macht es wieder. Es ist eine wahnsinnige Provokation. Ja? Diejenigen von euch, die mit Kindern zu tun haben, wurscht egal, ob es die eigenen sind oder sonst immer pädagogischen Job, wenn du was sagst und dein Gegenüber macht das komplette Gegenteil und das mehrmals, sorgt das nicht unbedingt für gute Grundstimmung. Und mit Erwachsenen ist es ja genauso. Aber genau das passiert hier. Und nach all dem finden die Leute vom Hohen Rat, die Apostel, wieder im Tempel und sie tun das Gleiche, was man ihnen eigentlich verboten hat. Sie werden wiedergeholt, sie kommen vor den Hohen Rat und dann kommt es zu einem sehr, sehr bemerkenswerten Moment. Und dort verhörte sie der Hohepriester, der Chef des Ganzen. Er sagte, haben wir euch nicht streng verboten, im Namen von Jesus zu lehren? Und doch ist eure Lehre mittlerweile in ganz Jerusalem verbreitet. Und außerdem wollt ihr, dass wir für den Tod dieses Menschen verantwortlich gemacht werden. Und dann kommt dieser bemerkenswerte Satz. Petrus und die anderen Apostel antworteten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Vorfahren hat Jesus vom tot auferweckt. Jesus, den ihr an einen Holzbalken gehängt und getötet habt. Ihn hat Gott zum Herrscher und Retter gemacht. Er hat ihn emporgehoben, sodass er an Gottes rechter Seite sitzt. Und damit schenkt er Israel die Möglichkeit, sich von Grund auf zu ändern und die Vergebung ihrer Sünden. Wir sind Zeugen für diese Botschaft. Und Zeuge ist auch der Heilige Geist. Ihn hat Gott all denen gegeben, die ihm gehorchen. Und als die Ratsältesten die Apostel so reden hörten, gerieten sie außer sich vor Zorn. Der Rat war entschlossen, sie zu töten. Das ist ziemlich zügig eskaliert. Ja? Steht dieser Petrus mit den anderen einfach da und sagt, nö, machen wir nicht. Wir werden nicht aufhören, von Jesus zu reden. Wir werden nicht aufhören, von Jesus zu reden, denn das ist dieser Spitzensatz, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist ihre Haltung, das ist die Haltung der ersten Gemeinde. In der Geschichte davor wird es immer wieder deutlich, dass sie sagen, Gott, du bist für uns die entscheidende Größe. Und dadurch ist die Konsequenz dann zu sagen, wenn du die entscheidende Größe für uns bist, dann muss ich in dieser Situation dir mehr gehorchen als den Menschen, mit denen ich es hier zu tun habe. Und das sagen sie nicht irgendjemand. Das sagen sie nicht irgendeinem hergelaufenen Kerl auf der Straße. Sie sagen das zum Hohepriester. Sie sagen es zum Hohen Rat, dieses ganze Gremium, das so viel Macht hat. Nochmal zur Erinnerung, das sind die Kerls, diese Männer, die dafür verantwortlich waren, dass Jesus gestorben ist. Von der menschlichen Seite her betrachtet. In Vers 33 heißt es so deutlich hier, die sind bereit, mit ihnen was Ähnliches zu machen wie mit Jesus. Und trotz all dem ist es für die Jünger so klar, das ist so dieser rote Faden, der sich durchzieht, wow, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wie geht's denn mit dem Satz? Ein Satz, den du vielleicht hier und da schon gehört, gelesen hast. Wenn man jetzt hier so eine Stimmungskurve erzeugen würde von, oh, ich kann damit gar nichts anfangen und ich habe so viel hier Widerstand bei diesem Satz auf der einen Seite bis zur drüben anderen Seite vom Raum. Jawohl, Amen, so ist es. Das ist spannend zu sehen, wo bei uns hier so die Verteilungen sind, wie es dir da damit geht. Vielleicht mit einer Zustimmung, vielleicht mit oder ohne ein deutliches Aber, ein Widerspruch. Vielleicht ziehst du den Kopf ein oder hier den Nacken ein, weil du an eine konkrete Situation denkst. Martin, wenn ich das wirklich mache, dann. Martin, wenn ich das mache, dann. Du hast eine konkrete Situation vielleicht im Kopf, wo du weißt, das kann möglicherweise oder sehr, sehr konkret zu Schwierigkeiten führen. Jemand aus Ehningen hat das so schön formuliert, hat gesagt, dass wenn ich das tue, dann erlebe ich in einer ganzen Reihe von Beziehungen, die mir wichtig sind, so etwas wie eine Anknacksgefahr. Schönes deutsches Wort hier, ja, einfach geschaffen. Hier eine Anknacksgefahr, dass da irgendwo ein Knick, eine Macke, ein Knacks reinkommt, die Zukunft schwierig macht. Dass du plötzlich mit Leuten im Geschäft zu tun hast, die dich noch mal mehr belächeln, als es vielleicht schon tun, die dir einen Stempel aufdrücken. Leute, die sich vielleicht ein Stück von dir auch zurückziehen, weil sie sagen, der denkt so. Vielleicht aber manche Themen auch Leute, die sich angegriffen fühlen und sagen, mit so jemand rede ich nicht mehr. Eine Person hat es erzählt, bei uns im Geschäft ist das so die Herausforderung, dass man wirklich sagt, so weit ist unser Projekt. Und dass man dem Kunde nur 80% der Wahrheit sagt, einfach um den Schein zu wahren, weil irgendwie kriegen wir das schon noch hin. Und ein Bild der Wirklichkeit erzeugt wird, das nicht wahr ist. Was passiert mit dem Verhältnis zum Chef? Kommt diese nächste Beförderung dann, wenn du eigentlich dran wärst, aber an der Stelle unbequem bist? Ich habe im weiteren familiären Umfeld einen Menschen, der sagt, hey, der Grund, warum ich hier nicht nochmal hier eine Gehaltsklasse vorm Ruhestand hochgerückt bin, ist, weil ich Christ bin. Es ist gut möglich, dass Freunde sich vielleicht für einen Moment zurückziehen. So ist es leider auch schon wirklich passiert, dass Christen hier gemerkt haben, boah, da bricht jemand einen Kontakt ab. Auf jeden Fall, es kann Herausforderungen mit sich bringen, wenn wir sagen, hey, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das trifft dich persönlich in unterschiedlichen Situationen, aber genauso, ich erlebe das ja auch als Pastor. Stellt mir diese Predigt ins Internet? Was sage ich in dieser Predigt, damit man sie entspannt ins Internet stellen kann? Was passiert, wenn sich eine Gemeinde ganz öffentlich zu einem durchaus kritischen Thema positioniert? Beispielsweise, wenn eine Gemeinde sich sehr deutlich zum Thema Schutz von ungeborenem Leben positioniert. Und das ist wahrscheinlich noch eins der halbwegs, es ist schon ein wildes Thema. Aber in der Kategorie gibt es noch ein ganz breites Programm anderer Möglichkeiten. Und wenn du dann plötzlich hier so in den Fokus der Öffentlichkeit kommst, es einen Aufschrei gibt, im Internet Stimmung gegen dich gemacht wird und das Auswirkungen im realen Leben hat, wenn plötzlich irgendwie die Fassade beschmiert ist oder eine Scheibe eingeschmissen ist. Das sind Wirklichkeiten, die heute an diesem Sonntag Christen auf der Welt in den unterschiedlichsten Ländern erleben. Weil sie sagen, Gott, wir gehören zu dir, wir wollen dir mehr gehorchen als den Menschen. Das kann passieren. Vielleicht hast du aber auch gute Erfahrungen gemacht und gemerkt, okay, ich bekomme dadurch Profil in meinem Betrieb. Es irritiert Menschen, aber sie wissen, wo sie bei mir dran sind. Ich habe das von Christen im Sudan gelesen. In Firmen und im Staat gab es eine Zeit, da haben sich immer die Christen um die Finanzen gekümmert. Weil ganz klar war, im Christ kannst du das Geld in die Hand drücken. Und das ist im muslimischen Land passiert, dass Muslime sagen, wir geben das Geld lieber in die Hand von jemandem, der aus der christlichen Minderheit kommt. Weil klar ist, der bescheißt an der Stelle nicht. Vielleicht ist auch das eine Chance, dass klar wird, hey, du bist jemand, der Profil hat und dadurch vertrauenswürdig ist. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen, sagt Petrus an der Stelle. Da steht was auf dem Spiel, vielleicht persönlich, vielleicht gemeinsam. Und so in den letzten Wochen ist das irgendwie immer klarer für mich auch geworden. Viel Grund, warum dieser Satz aus der Bibel so herausfordernd ist, hängt damit zusammen, wie du die Bibel verstehst. Wenn du an dem Punkt bist, zu sagen, hey, manche Teile der Bibel, die mir nicht schmecken oder quer liegen, die ignoriere ich oder biege sie mir irgendwie zurecht. Wenn du so an die Bibel rangehst, dann hast du manche Probleme nicht. Das macht es durchaus relaxter. Und genauso kann es sein, dass man mit einer liberaleren Theologie oder mit einem liberaleren Bibelverständnis manche Probleme nicht hat. Und genau dieser Punkt macht es Menschen mit begründeten konservativen Positionen manchmal ganz schön schwierig. Wahrscheinlich hast du selber sehr, sehr gutes Gespür dafür, an welcher Stelle, bei welchem Thema diese Spannung in deinem Leben richtig dick und deutlich wird. Oder dick und deutlich werden würde, wenn... Dass ihr Glaube für sie zur Herausforderung wird, das weiß Petrus. Und es ist nicht seine eigene Idee, sondern Jesus selber hat es zu ihm und zu den anderen gesagt. In Matthäus 10 hat er das zu ihnen gesagt. Ihr sollt wissen, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid klug wie die Schlangen, aber zugleich aufrichtig wie die Tauben. Nehmt euch in Acht vor den Menschen, denn man wird euch an die Gerichte ausliefern, die in Synagogen tagen. Und dort werden sie euch auspeitschen. Ihr werdet auch vor hohe Regierungsbeamte und Königen stehen müssen, weil ihr euch zu mir bekennt. Und ihr sollt als Zeugen für mich eintreten, vor ihnen und den Menschen aus den Völkern. Wenn man euch den Gerichten ausliefert, macht euch vorher keine Sorge darüber, was ihr sagen sollt. Sagt einfach das, was euch in dem Augenblick einfällt, denn nicht ihr selbst werdet dann reden. Vielmehr ist es der Geist eures Vaters, der durch euch redet. Petrus weiß, dass zu Glaube auch in Form von externem Druck gehören kann, dass es auf Widerstand stößt. Und genau in der Situation steckt er gerade mitten anderen. Der Druck bleibt ihm nicht erspart und trotzdem weiß er, ist Gottes Versprechen seiner Nähe da. Sie bleiben dabei. Hey, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und mitten, das sprengt jetzt den Rahmen von dieser Predigt, mitten in dieser wilden Situation erleben sie ein Wunder, dass ein Mitglied aus diesem Hohen Rat hier einen bemerkenswerten Satz raushaut, der dazu führt, dass sie lebendig aus diesem Raum rausgehen, dass sie wieder heimgehen dürfen, fast unbeschadet zumindest. Sie bekommen wiederum ein neues Redeverbot, als hätte sie das davor gejuckt, und sie werden in Anführungszeichen nur ausgepeitscht und dürfen dann wieder gehen. Und trotz allem ist der Abschluss dieser Stelle ein sehr, sehr bemerkenswerter. Das heißt, als die Apostel daraufhin den jüdischen Rat verließen, waren sie froh gestimmt. Jetzt aufpassen, Achtung, denn sie betrachteten es als Ehre, für den Namen von Jesus beschimpft und beleidigt zu werden. Unbeirrt lehrten sie Tag für Tag im Tempel und in den Häusern. Sie verkündeten die gute Nachricht, dass Jesus der Christus ist. Was wäre deine erste Reaktion, wenn du aus diesem Raum rausgekommen, gerade so, mit jede Menge Schmerzen am Rücken noch, weil du hier deutlichen Hautkontakt mit einer Peitsche hattest? Was wäre der erste Gedankengang? Halleluja, ich bin lebendig hier raus. Gott, du bist gut. Aber sowas? Meine erste Reaktion wäre definitiv nicht, was für eine Ehre. Ganz ehrlich, wahrscheinlich auch nicht die zweite und die dritte. Und doch ist wiederum auch nicht ihre eigene Idee, dass sie sich irgendwas einreden. Auch das tun sie, weil sie Jesus kennen, weil sie zu ihm gehören, weil sie sagen, Gott, du bist Jesus, du bist die entscheidende Größe und deshalb wollen wir auf dich hören. Auch das kennen sie, dass Jesus zu ihnen das gesagt hat, am Anfang von der Bergpredigt, glückselig, ist ein ziemlich komisches Wort. Eigentlich heißt es so viel wie Glückwunsch, zu beglückwünschen. Das ist wie wenn man dir hier so der große Scheck überreicht, herzlichen Glückwunsch. Ja, sie haben gewonnen, eine Lebensration, was weiß ich, ja. Was auch immer Gutes, Rittersport, danke. David, wir verstehen uns. Sehr gut. Mit ganz vielen Nüsse. Ja, zum Beispiel. Und Jesus sagt an dieser Stelle, zu beglückwünschen sind die, die verfolgt werden, weil sie für Gottes Gerechtigkeit eintreten. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig oder zu beglückwünschen seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleugnen, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt. Denn euer Lohn im Himmel ist groß und genauso wie euch haben sie früher die Propheten verfolgt. Es ist nicht eine Idee, weil sie irgendwie wild und fröhlich drauf wären, hier Schläge abzubekommen. Es ist, weil sie sagen, es ist besser für die Gerechtigkeit zu leiden. Es ist besser für den Glauben an Jesus Nachteile zu bekommen, als ohne ihn zu leben. Es ist besser für den Glauben an Jesus Nachteile zu bekommen, als ohne ihn zu leben. Es ist besser, Gott zu gehorchen als den Menschen. Was bewegt sie? Dieser Text kann dich an die unterschiedlichsten Stellen heute erwischen. Vielleicht kannst du gerade relativ noch bequem auf deinem Stuhl sitzen. Vielleicht hast du heute gehofft, dass du irgendwie was gerade in so einer wilden Woche, die ja wirklich hier mehr als herausfordernd ist, irgendwie hier eine Zusage bekommst. Und doch ist es der Text geworden. Ja, ich habe nicht auf dem Zettel gehabt, dass die Wahl an dem Tag läuft und dass der Herr Scholz mal plötzlich hier so seine Regierung auseinandernimmt. Aber doch, auch wenn der Text heute dich herausfordert, vielleicht ist es genau das dran, mit diesem Satz, mit diesem Abschnitt zu ringen. Gottes zu sagen, es ist super unbequem, ich ringe damit, ich find's komisch, ich sehe diese Herausforderung. Jesus, wenn ich wirklich das mache, dann passiert X, Y, Z und ich habe Schiss wie Sau. Und trotzdem ist er wahr. Trotzdem sind Gottes Worte wahr. Vielleicht braucht es für dich klarzukommen mit dem, dass die Zugehörigkeit zu Jesus Widerstand erzeugen kann. Bisher sind wir in Deutschland in einem sehr, sehr entspannten Umfeld verglichen mit dem, was Christen um die ganze Welt Tag für Tag mitmachen. Tag für Tag zahlen sie einen Preis für ihren Glauben. Und sie wissen trotzdem, Jesus ist so gut, ich werde ihn nicht loslassen. Es ist besser für den Glauben an Jesus Nachteile zu bekommen, als ohne ihn zu leben. Es ist besser, Gott zu gehorchen als den Menschen. Und da kommen super viele sehr, sehr praktische Fragen hinten dran. Was mache ich jetzt als Pflegekraft, als ITler, als Person im Bildungswesen, in der Pflege, als Handwerker, als klassischer Bürojobangestellter? Und da ist mit wiederum die Gemeinde die Chance. Wir sagen, schnappst dir vielleicht einen oder vielleicht mehrere Leute, die im gleichen Berufsfeld tätig sind oder waren wie du. Weil die kennen diese Situation. Wenn du manche Worte, das ist bei Prediger ist es so, bei Pädagogen, meine Frau ist ja Pädagogin, so, wenn die beieinander sind, da fällt ein Wort und alle wissen Bescheid. Ja? Und haben in ähnlicher berufsbezogener Humor manchmal, wenn man hier so manche Hauskreise hat, wo ganz viele Leute aus der IT dabei sind, dann weiß ich, okay, die wissen, wovon sie reden, ich sitze daneben, ich winke Runde mit, versuche ein, zwei Worte mit hineinzuschmeißen, damit ich nicht ganz dumm daherkomme, aber das fällt meistens auf, egal. Aber da, wo Leute in einem ähnlichen Berufsbild beieinander sind oder aus dem gleichen Feld kommen, die wissen, was es heißt, da Christ zu sein. Und das miteinander zu teilen und sagen, hey, was mache ich da? Ist das ein Punkt, an dem ich klar sagen muss, nee, weil ich zu Jesus gehöre, kann ich mit meinem Gewissen da nicht mit? Wie hast du das gemacht? Das voneinander zu hören, miteinander die Bibel zu lesen, füreinander zu beten. Wie kann ich hier an dieser Stelle klar und doch freundlich kommunizieren? Wie kann ich an der Stelle, wie es Jesus woanders sagt, Salz und Licht sein, Helligkeit geben und trotzdem guten Geschmack abgeben? Es ist super, super spannend und herausfordernd. Aber Gott, wie geht das? Und vielleicht führt es dich an diesen Moment, an dem du es machst, wie Petrus und die anderen vor unserer Situation heute, dass sie zusammenkommen, und nicht nur für Sicherheit, nein, in erster Linie für Mut beten. Gott, was hast du vor? Wie können wir klar zeigen, dass wir zu dir gehören? Und doch das auf eine Art kommunizieren, dass Menschen damit zurechtkommen. Oder was braucht es, mit diesem Widerstand zurechtzukommen? Es ist ein offenes Ende. Und ich lade dich ein, mit dem, was dich jetzt aus dem Gehörten beschäftigt, ärgert, fragend macht, Sorge macht, Hoffnung macht, Mut macht, was es auch immer ist, mit Gott ins Gespräch zu kommen, in der Stille mit ihm zu reden. Und ich bete mit uns dann zum Abschluss. Jesus, ich hätte mir diese Worte aus der Bibel nicht rausgesucht. Sie klemmen, sie fordern raus. Und doch ist es wahr und gut. Wir haben dich an ganz unterschiedlichen Stellen kennen und lieben gelernt. Erlebt, wie deine Worte gut und wertvoll sind. Beschlossen zu sagen, wir wollen zu dir gehören. Und erlebt, wie du uns als Teil deiner Familie angenommen hast. Zu sehen, hey, du bist die entscheidende Größe. Und dann das mitten im Alltag zu sehen, mitten in der Familie, mit Freunden, im Geschäft, mit Nachbarn, in unterschiedlichen Situationen, wo die Werte, die du uns gibst, wahnsinnig reiben mit dem, was Menschen um uns herum leben. Und ich bitte dich, um dieses Wunder darin zurechtzukommen. Um gute Worte, um Mut, um Gespür, was von dir her dran ist, um die Kraft, um Widerstand auszuhalten und um das Wunder, dass du diesen Menschen, die sich so schwer damit tun, dass du ihnen selber begegnest. Dass wir sie lieben, trotz allen Widerständen und erleben, wie du dich zeigst. Und wir können das nicht machen, wir haben das nicht in der Hand und wir bitten dich darum, dass du es tust. Wir brauchen dich, Jesus. Amen. So, hören wir jetzt ein Instrumental und dann geht's weiter mit dem Abendmahl. Laut Plan. Oder nicht. Dann habt ihr einen kurzen Moment der Stille. Wir feiern miteinander Abendmahl. Und das Abendmahl ist das Wunderbare, dass das, was wir in der Bibel lesen, diese Wirklichkeit, dass sie in Form von Oblaten und Traubensaft sichtbar, riechbar, greifbar, schmeckbar wird. Wer Jesus für uns ist. Warum es gut ist, ihm zu vertrauen. Warum es gut ist, manche Herausforderungen wegen des Glaubens an ihn durchzuhalten. Warum er seine Nachfolger beglückwünschen kann, dass sie zu ihm gehören und dadurch Teil von Gottes Familie werden, sowohl jetzt als auch in Ewigkeit. Es wird deutlich, wer er von uns ist, was er am Kreuz für dich und mich getan hat. So feiern wir miteinander Abendmahl. Und ich lade dich nochmal zu einem Moment der Stille ein. Vielleicht um dich bereit zu machen. Sagen, Gott, hier bin ich. Vielleicht ihm das hinzuhalten, wo du sagst, boah, irgendwie steht gefühlt gerade noch was zwischen dir und mir. Eine Zeit der Stille nochmal und ich bete mit uns dann. Guter Gott, du kennst uns durch und durch. Und es ist nichts, was uns Angst machen muss, sondern das Gut und Heilsames. Du kennst uns durch und durch mit dem Guten, mit dem, was leuchtet in unserem Leben, was positiv ist. Und du kennst auch genauso die Seiten, die wir lieber vor Menschen und der Öffentlichkeit verstecken. Du kennst uns durch und durch und du gehst trotzdem nicht weg. Und wir halten dir beides hin und werden ehrlich vor dir. Das Gute und auch das Schlechte, das Unvollendete, das Zerbrochene und Kaputtgegangene. Das, was du Sünde nennst. Du weißt an diese Momente, in denen vielleicht die Angst größer war als der Mut, sich zu dir zu stellen. Du weißt an diese Momente, in denen es einfacher war, nicht die Wahrheit auszusprechen. Du weißt um diese Momente, in denen wir jeweils über uns selber erschrocken sind über diese Tatsache, wie schwer es ist, im Alltag im Glauben an dich zu leben. Und wir halten dir unsere Unvollkommenheit hin, unsere Hilfsbedürftigkeit, unsere Schuld, unsere Scham, was auch immer dazugehört. Wir bitten dich um Vergebung und bitten dich darum, dass du unser Versagen eintauschst gegen deine Perfektion, gegen deine Heiligkeit. Wir bitten darum, dass das, was du am Kreuz vor uns Menschen getan hast, dass das von Neuem in unserem Leben Platz nimmt. Wir das erleben, wie viel du für uns getan hast, wer du für uns bist. Dass wir gemeinsam Abendmahl feiern können, im Wissen, du hast alles getan, damit wir als Menschen wieder Teil deiner Familie werden können. Wir halten uns dir hin und werden ehrlich vor dir und bekennen dir, dass wir dich brauchen. Amen. So werden wir miteinander Abendmahl feiern. Ich lese uns diese Worte, die Jesus am letzten Abend mit seinen Jüngern selber gesprochen hat. Matthäus 26. Da ist er an diesem Abend zusammen mit seinen Jüngern. Und da heißt es, beim Essen nahm Jesus das Brot. Er lobte Gott und dankte ihm dafür. Und dann brach er das Brot in Stücke und gab es seinen Jüngern. Er sagte, nehmt und esst, das ist mein Leib. Und dann nahm er den Becher. Er sprach das Dankgebet und gab ihn seinen Jüngern. Er sagte, trinkt alle daraus, das ist mein Blut. Es steht für den Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Mein Blut wird für die vielen vergossen werden zur Vergebung ihrer Sünden. Das sage ich euch, ich werde von jetzt ab keinen Wein mehr trinken. Erst an dem Tag werde ich neu davon trinken, wenn mein Vater sein Reich vollendet hat. So feiern wir Abendmahl. Wir bilden immer wieder Halbkreise hier vorne, wir arbeiten uns einmal in diesen Bogen rüber. Ihr kommt nach vorne, bildet einen Halbkreis, Julia und ich, wir reichen euch das Brot, die Blaten, nachher den Traubensaft. Und wenn ihr das jeweils in der Hand habt, wartet einfach kurz, bis alle was haben. Ich gebe euch einen Nicker und das Zeichen, jawohl, und dann nehmen wir das gemeinsam ein. So kommt, seht und schmeckt und spürt, wie freundlich Gott zu uns ist. Ich bete mit uns zum Schluss des Abendmahls. Jesus, hab Dank für die Oblade und für den Traubensaft, die weitaus mehr sind als das, was wir mit unseren Augen wahrnehmen, die uns darauf hinweisen, wer du bist und was du für uns getan hast. Der gute Sohn Gottes, der sein Leben gab, damit wir ein Zuhause haben bei dir, schon jetzt und in Ewigkeit. An den sich unser Leben ausrichtet, Heimat findet, Hoffnung findet, auch mitten im Widerstand. Hab Dank dafür. Amen.